Warte, jetzt muss ich nämlich noch das Handy anschalten. Das ist nämlich mein Backup für den Fall, dass hier irgendwie die Technik streikt. Haben wir das Ganze nämlich noch in ganz fürchterlicher Qualität.
Sieht so schön aus mit diesen bunten Lichtern.
Willkommen zu About Bonn, eurem Podcast aus der Bundesstadt. Aufgenommen und produziert in einem Wohnzimmer irgendwo zwischen Kennedy und Nordbrücke. Mit Gästen, die etwas zu erzählen haben, über sich selbst und über Bonn. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Willkommen bei About Bonn, deinem Podcast aus der Bundesstadt. Heute spreche ich mit Anja. Anja ist Gründerin und Geschäftsführerin des Familienkreis Bonn. Der Familienkreis ist in der Bonner Altstadt beheimatet und hilft Familien in schwierigen Situationen mit verschiedenen Hilfs- und Unterstützungsangeboten. Er möchte Familien, Zitat, schnell, unbürokratisch und individuell entlasten und unterstützen. Der Familienkreis arbeitet in vernetzten Strukturen mit verschiedenen Trägerorganisationen, dem Jugendamt der Stadt Bonn sowie ÄrztInnen und Geburtskliniken zusammen. Mit Anja spreche ich darüber, wie es Familien in Bonn geht und wie sie überhaupt auf die Idee gekommen ist, den Familienkreis zu gründen. Wenn euch die heutige Folge von About Bonn gefällt, lasst doch gerne ein Abo beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens da. Wenn ihr Feedback habt, schreibt gerne an hallo@aboutbonn.de oder direkt bei Instagram. Jetzt aber viel Spaß mit der heutigen Folge. Die Überraschungen sich zeichnen schon auf.
Ah, okay.
Daher.
Ja, super. Nee, das habe ich gesehen, weil du die rote Lampe angemacht hast.
Also habe ich dich gar nicht so überrascht.
Nee.
Anja, willkommen im About Bonn. Siehst du, geht schon los. Willkommen im About Bonn Podcast. Den Namen hätte ich mir auch mal besser überlegen sollen, bevor ich ihn und aussprechen soll. Du bist tatsächlich der erste Gast. Nee, du hast ihn nicht selbst eingeladen. Deine Tochter hat dich eingeladen.
Ja, genau.
Weil sie der Meinung war, dass du, wie es ja der Plan ist, hier im Podcast eine gute Geschichte zu erzählen hast. Wir haben geredet und ich dachte, deine Tochter hat auf jeden Fall schon mal recht. Und jetzt hast du den Druck, dass du deine Geschichte erzählen musst, weil du bist Gründerin und Geschäftsführerin des Familienkreises in Bonn und ihr seid in der Bonner Altstadt tätig, also zumindest mit der, wie nennt man das, Geschäftsstelle, Beratungsstelle. Wenn du nickst, sieht das keiner im Podcast.
Also
du musst mit mir reden.
Okay, ja. Nee, also das ist genau so. Also wir haben unsere Geschäftsstelle in der Breitestraße und seit anderthalb Jahren auch in der Kasernenstraße, unsere Büroräume. Also wir haben uns ein bisschen erweitert und sind in ganz Bonn tätig.
Und was macht ihr genau als Familienkreis Bonn?
Ja, wir sind in Bonn da, um Familien zu unterstützen rund um das Thema Geburt. Das war so unser Ursprungsthema Anfang 2006, also als wir gestartet sind. So lange gibt es den Familienkreis schon und das ist eben inzwischen erweitert auf Familien in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, auch mit älteren Kindern. Und ja, wir konzentrieren uns halt auf Familien in belasteten Lebenssituationen. Also wir haben zum Beispiel eben seit 2 Jahren, deswegen ist auch einer der Gründe, warum wir uns vergrößert haben, ein Patenschaftsangebot für Kinder psychisch kranker Eltern und unterstützen auch eben Alleinerziehende rund um das Thema Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Und das Besondere ist eben, dass wir wirklich in ganz Bonn verteilt inzwischen ja fast 80 Ehrenamtliche haben, die wir vorher ausgewählt und qualifiziert haben und die dann wirklich eben in die Familien gehen und Familien unterstützen, Familien entlasten, mit den Kindern was unternehmen. Und ja, das ist ein ganz, ganz tolles Angebot. Es sind ganz viele tolle Menschen und eigentlich ein Geschenk, diese Arbeit machen zu dürfen. Also da bin ich wirklich nach wie vor sehr dankbar.
Du hast ja quasi die Arbeit selbst geschaffen, indem du diesen Familienkreis gegründet hast.
Ja,
wir stimmt. Gehen ja gleich mal auf eure Projekte ein und mich interessiert natürlich auch so ein bisschen der, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Zustand von Familie und Familien in Bonn. Ich denke mal, dass da bist du durchaus kompetente Ansprechpartnerin, was dazu zu sagen. Aber wie kommt man darauf, so ein Angebot zu schaffen? Was muss man dafür tun? Was motiviert dich? Und die anderen Fragen stelle ich dir gleich, aber wie bist du auf die Idee gekommen erstmal?
Also ja, es ist ja jetzt schon eine Weile her, also 2006, wir haben, was haben wir jetzt, 21, 15, mhm. 15 Jahre, habe ich das jetzt richtig gerechnet?
2006, ja.
Ja. Könnten wir fast schon wieder Jubiläum feiern, aber das ist ja dieses Jahr schwierig mit Corona leider. Und nein, also es war damals so, ich meine, ich war damals selber junge Mutter. Ich habe 3 Mädchen, die sind irgendwie inzwischen zwischen 16 und 22, also wirklich fast alle schon erwachsen. Aber das war natürlich irgendwie so die Situation, dass ich einfach gemerkt habe, okay, mit 3 Kindern und beide Eltern berufstätig, dass es schon eine ganz schöne Herausforderung ist. Und wir natürlich da auch damals als junge Eltern, mein Mann und ich, immer sehr an unsere Grenzen gekommen sind. Und wir hatten aber glücklicherweise einfach sehr viel Familie vor Ort. Also wir hatten von beiden Seiten irgendwie große Eltern, die sich unheimlich gekümmert haben, die uns unterstützt haben und die uns ja damit geholfen haben, auch so den Familienalltag zu stemmen. Und das haben einfach ganz, ganz viele Menschen nicht, heute nicht. Und ja, zum 2006 war das ganz genauso. Und so ist im Grunde genommen die, also unter anderem ist so die Idee entstanden, die quasi so der zündende Moment war eigentlich, dass ich mich im Bereich ambulanter Hospizdienst so ein bisschen ehrenamtlich weitergebildet habe. Da gibt es ja wirklich schon sehr, sehr lange eben das Angebot, dass Ehrenamtliche eben geschult werden und dann Menschen so am Ende ihres Lebens begleiten, auch ein ganz, ganz tolles Angebot, ein ganz spannender und auch schöner Bereich, ne, wo man eben natürlich menschlich sich auch sehr, sehr nahe kommt. Und das war so ein Moment, dass ich irgendwie gedacht habe, Moment, wenn das am Ende des Lebens funktioniert, das muss doch auch am Anfang des Lebens funktionieren. Und da ist eigentlich, also da ist wirklich so die Idee Familienkreis entstanden. Und zu dem Zeitpunkt gab es das auch noch nicht in Bonn. Also ich würde jetzt auch mal behaupten, wenn ich das nicht gegründet hätte, hätte es jemand anders gemacht. Beziehungsweise es ist dann auch von anderen Trägern initiiert worden. Also in Bonn war da der Caritas-Verband auch ganz früh, die eben auch so Familienpatenschaften initiiert haben. Das war in der Zeit, ist das bundesweit auch entstanden, ne? Aber so, das war jetzt eben, ist jetzt irgendwie so mein persönlicher Weg gewesen. Und ich habe dann ein Konzept entwickelt, habe eben relativ schnell da auch Mitstreiter gefunden, die in einer ähnlichen Situation waren, auch wie wir, mit kleinen Kindern, die genau wussten irgendwie, was ich meine. Und wir haben uns halt immer nur so vor Augen gehalten, naja gut, uns geht's irgendwie gut und wir haben entsprechende Ressourcen familiär und materiell und auch so von unserer ganzen Lebenssituation. Aber wie geht es Eltern, die halt nicht diese positiven Startbedingungen haben? Und man muss sich ja vor Augen führen, dass 2006 die Situation auch noch so war, dass die Kinder in der Regel erst mit 3 in den Kindergarten gegangen sind. Also diese ganze U3-Betreuung, was wir jetzt heute haben, dass die Kinder eben wirklich schon mit ihrem ersten Geburtstag in die Kinderbetreuung kommen, das hatten wir ja damals noch gar nicht. Und dann ist natürlich so diese Lücke zwischen Geburt und dem dritten, vierten Lebensjahr, wenn dann sozusagen eben auch eine Institution mit an Bord kommt irgendwie durch die Kinderbetreuung, das ist schon eine ganz schön lange Strecke. Und wir wissen eben aus der Bindungsforschung, wie wichtig die ersten 3 Lebensjahre sind für die Entwicklung eines Kindes. Die sind wirklich irgendwie prägend für das ganze Leben, die frühkindliche Phase. Und das ist einfach ganz, ganz entscheidend, dass ja wir ein System haben, dass wir eben Familien auch früh unterstützen, damit eben Kinder entsprechend auch gesund aufwachsen können. Das ist die Idee und das ist ja nach wie vor so der Wunsch, möglichst vielen Kindern, ja, oder möglichst allen Kindern in Bonn einfach dabei zu helfen, dass sie einen guten Start haben ins Leben. Und klar, manchmal gibt es irgendwie ungünstige Startbedingungen, sei es irgendwie aus gesundheitlichen Gründen oder weil es eine Frühgeburt gibt oder weil, ja, Eltern von Armut betroffen sind oder eine chronische Erkrankung haben oder vielleicht ganz massive Paarprobleme, was auch immer. Und dann braucht es halt Hilfe von außen, wenn dann die Großeltern oder so das soziale oder familiäre Netzwerk nicht da ist, dann braucht es andere und das sind dann unter anderem wir.
So, jetzt bist du direkt nach der Frage, warum hast du den Familienkreis gegründet, völlig in Expertenmodus abgedriftet.
Okay, ja, das.
Aber ich glaube, so ein bisschen ist zumindest die Motivation klar geworden. Was hast du denn vorher gemacht? Ich meine jetzt nicht jedes Paar, das Kinder hat und merkt, das könnte bei anderen schwierig werden, gründet gleich einen Verein, der hilft.
Nee, das stimmt. Also ich bin halt vom Fach, ich bin Diplompädagogin und habe auch, ich habe lange in der Behindertenarbeit gearbeitet, aber da eben auch mit Familien. Von daher hatte ich da eben schon einen Bezug und es gab schon auch eine wichtige Motivation, dass ich einfach auch gemerkt habe, ich möchte was anderes machen, ich möchte in einem anderen Bereich arbeiten. Und das kam dann einfach noch mit dazu, ne? Das so als Motivation natürlich irgendwie zu gucken, okay, vielleicht ist das auch was irgendwie, ne, was, womit ich dann eben auch irgendwann mal mein Geld verdienen kann.
Das kannst du aber jetzt, aber das hat wahrscheinlich gedauert. Das war jetzt nicht so, du hast den Verein gegründet und dann war es ein Vollzeitjob oder wie stellt man sich das vor?
Nee, das war, ja, ich meine, das war irgendwie, im Nachhinein ist das total witzig irgendwie, weil ich oder wir dann zusammen, ne, ich meine, man kann ja nicht alleine einen Verein gründen, brauchst ja auf jeden Fall irgendwie 7 Leute, die gemeinsam einen Verein gründen. Und wir haben uns halt überlegt, okay, es gibt die Aktion Mensch, die sind ja auch in Bonn und die fördern irgendwie ganz tolle Projekte. Und mit denen haben wir dann auch mal telefoniert und denen das vorgestellt. Und dann haben die gesagt, ja, super, nee, stellen Sie einen Antrag. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, dann gründen wir halt den Verein, stellen den Antrag und dann kommt das Geld so ungefähr. Und naja, und so einfach ist es natürlich dann am Ende des Tages nicht. Es war halt schon irgendwie auch eine sehr intensive Zeit, so die ersten 1,5 Jahre, muss man wirklich sagen. Und wir haben dann auch erstmal irgendwie eine Pilotphase gemacht und haben dann erstmal sozusagen auch das Geschäft so ein bisschen aus dem Wohnzimmer herausgemacht. Da war irgendwie ziemlich schnell auch meine eben immer noch bis jetzt Kollegin Jutta Oster mit an Bord, die den Verein auch wirklich ganz maßgeblich mit aufgebaut hat. Und ja, wir haben dann beide quasi von zu Hause irgendwie so Familienberatung, Vereinsaufbau, Pilotphase und so weiter gemacht, bis dann irgendwann dieser Antrag fertig war. Und man muss da halt auch ganz viele, du kannst dann, auch wenn du da einen Antrag stellst, du brauchst halt zum Beispiel so ein Unterstützerschreiben von der Stadt. Das heißt, wir mussten auch zur Stadt gehen, mussten die erstmal überzeugen, ne? Und so weiter und so fort. Also das war schon irgendwie auch viel Papierkram und viel Nerven, die wir auch so gelassen haben. Aber ja, irgendwann kam dann die Zusage von der Aktion Mensch, dass sie uns für 3 Jahre fördern. Und das hat sich damals echt angefühlt wie so ein 6er im Lotto. Also es war, das werde ich echt nicht vergessen, es war ganz, ja, ganz toll. Und irgendwie, du musst dann auch, du musst auch Eigenmittel nachweisen. Also wir mussten auch noch andere Stiftungen mit ins Boot holen. Aber diese Idee damals, die ist wirklich total eingeschlagen. Und es gab dann tatsächlich irgendwie diese Stiftungen, die an uns geglaubt haben, obwohl wir eigentlich noch keine Erfahrung hatten. Aber ich glaube, wenn man so unbedingt irgendwas will und wir waren wirklich auch so voller Leidenschaft und Überzeugung für diese Idee, dann, ja, dann kann man auch überzeugen. Und das ist damals gelungen und das war ein ganz toller Moment. Das weiß ich noch. 1.1.2008 haben wir dann unsere Büroräume in der Breitestraße bezogen, Breitestraße 76. Und für mich persönlich war das ein bisschen wie nach Hause kommen, weil ich habe lange in der Altstadt gewohnt und bin dann eben mit so kurz nach Familiengründung sind wir halt aus der Altstadt weggezogen und dann da aufzuschließen. Das war ein bisschen wie nach Hause kommen. Das ist echt bis heute mich total happy, jeden Tag in die Altstadt fahren zu können.
Das ist eine schöne Überleitung zu den Bonn-Fragen, die ich immer jedem Gast stelle.
Ja, gerne.
So, die mache ich nämlich jetzt, weil dann können wir uns dann komplett auf die Arbeit und die Familiensituation beziehen. Jetzt muss ich mal, ich kenne sie immer noch nicht auswendig. Ich habe die auch ein bisschen eingedampft. Aber du wohnst nicht mehr in Bonn. Du kamst jetzt aus?
Ich wohne in Hersel. Also es ist quasi, es ist ja irgendwie kurz hinter Bonn-Nord, ne? Also kurz hinter Buschdorf und bin aber Bonnerin. Ich bin in Bonn geboren, im Johanniter-Krankenhaus.
Das wissen immer alle, in welchem Krankenhaus in Bonn sie geboren sind. Fangen wir an, der schönste Platz für dich in Bonn und vor allem warum?
Ja, also ich wohne quasi am Rhein und für mich ist das auch, also mein Arbeitsweg irgendwie ist jeden Morgen am Rhein. Ich gucke dann da auf den Bonner Hafen. Meistens scheint mir dann die Sonne entgegen. Es ist einfach, das ist total schön. Ich kann jetzt gar nicht sagen, irgendwie welcher Platz am Rhein, aber da entlang zu radeln ist für mich, das gibt mir echt Kraft. Das ist schön.
Ich wundere mich immer, dass so wenig Leute der Rhein sagen, weil das halt immer so, eigentlich ist es halt immer der Rhein, sollte es eigentlich sein in Bonn, meiner Meinung nach. Was macht denn Bonn für dich besser als so die großen Städte? Ich sage mal New York, Rio, Tokio, kannst auch, setze eine Stadt deiner Wahl ein, aber oder also, sagst du, es könnte auch New York sein. Darfst du auch sagen.
Ich würde sehr, sehr gerne auch mal irgendwie eine längere Zeit in New York leben und dann könnte ich das besser beantworten. Aber ich habe tatsächlich da jetzt irgendwie auch nicht so einen Vergleich. Ich bin zwar viel in meinem Leben umgezogen, aber so in Jugendzeiten, da hat man da ja andere Maßstäbe. Ich glaube, was für mich in Bonn toll ist, dass Bonn so irgendwie überschaubar ist. Also ich kann überall mit dem Fahrrad hinfahren und man kann sich irgendwie auskennen. Man ist noch, ja, es ist irgendwie noch überschaubar, das gefällt mir.
Mal kurz 3 entscheide dich Fragen. Altstadtkneipe oder wahrscheinlich die Altstadtkneipe oder die Cocktailbar in Poppelsdorf?
Altstadtkneipe.
Kölsch oder Pilz?
Tatsächlich oft lieber Pilz, aber ich bin da im Moment, wir trinken eigentlich am liebsten Corona. Witzigerweise Corona-Bier.
Sommer oder Winter?
Ich liebe Schnee und ich liebe Sommer. Ich, klar, mag es halt jetzt auch nicht wie alle anderen auch, Dauerregen oder so, aber so einen richtig schönen Sonnenwintertag. Die Sonne muss scheinen.
Und dann ist egal,
ob im Sommer. Dann ist jede Jahreszeit toll.
Das ist ein Statement, auf jeden Fall. Apropos Statement, wenn ich jetzt einfach zu dir kommen würde und sagen würde, ist Bonn familienfreundlich, was würdest du sagen?
Ja, also, Ja und nein. Also ich glaube, Bonn ist jetzt nicht viel familienunfreundlicher als andere Kommunen. Es gibt natürlich Kommunen, die irgendwie total rausstechen als familienfreundliche Kommune. Aber ich glaube, Bonn kann noch familienfreundlicher werden. Unsere Gesellschaft kann familienfreundlicher werden. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt.
Ja. Was müsste sich denn konkret ändern? Also du kannst es gerne auf der Stadtebene beantworten. Du kannst aber auch gerne die große gesellschaftliche Debatte aufmachen. Aber einfach, um für ein Gefühl zu kriegen, wo du so als jemand, der ja mit Familien arbeitet und meistens ja auch, wie ich jetzt verstanden habe, mit Familien, denen es nicht so gut geht, wie du das siehst.
Ja.
Also da hat ja natürlich jede Mutter, jeder Vater hat da eine Meinung zu und jeder, mit dem du diskutierst, hat da irgendwie eine Meinung zu, ob Kind oder kein Kind. Aber wir können auch erstmal auf der kleinen Ebene bleiben und sagen, Bonn.
Ja, also ich glaube, das ist gar nicht so relevant. Bonn oder NRW oder eben ganz Deutschland, es sind natürlich irgendwie viele unterschiedliche Ebenen. Also was mir wichtig ist, dass Familien wirklich gesellschaftlich irgendwie mehr oder einfach generell eine hohe Wertschätzung entgegengebracht wird. Es ist ja eine große und wichtige Aufgabe, eine Familie zu gründen, Kinder zu erziehen und Kinder zu fördern, das kann eigentlich nicht genug wertgeschätzt werden. Und da würde ich mir halt ganz klar wünschen, ja, so auf struktureller Ebene wirklich mehr Ressourcen in diesen Bereich halt reingegeben werden. Ne? Also ist letztendlich irgendwie, fängt schon an im Moment bei der Geburt, dass wir wirklich ja in der Geburtshilfe so ein strukturelles Problem haben, dass wir da auch einen Fachkräftemangel haben, dass wir teilweise zu wenig Hebammen haben, auch in Bonn. Und das heißt, da haben wir schon so eine Unterversorgung teilweise. Ne? Du musst dich irgendwie im Moment als Frau wirklich innerhalb der ersten 8 Wochen deiner Schwangerschaft um eine Hebamme kümmern, damit du quasi, ne, wenn du aus der Klinik kommst, das heißt dann Nachsorge, ne? Also dass du dann quasi so diese Nachsorge bekommst und das wird von der Krankenkasse finanziert. Also es ist eigentlich für alle, es ist wirklich eine super tolle Sache, aber so in den ersten 8 Wochen bist du eigentlich noch mit anderen Sachen beschäftigt, ne? Und da fallen natürlich irgendwie manche runter, die das dann irgendwie nicht so auf dem Schirm haben. Die haben dann niemanden und das ist eben unheimlich schade, ne? Und dann geht es weiter damit, dass halt viele Kinder halt keinen Kindergartenplatz bekommen, also dass wir da halt auch noch einen Mangel haben, dass wir einen Fachkräftemangel im Erzieherbereich haben, dass ja und dass wir in den Grundschulen, in der Nachmittagsbetreuung meinetwegen auch, dass das eigentlich räumlich irgendwie auch alles nicht so richtig so ausgestattet ist, ne? Wenn man sich überlegt, dass Kinder da irgendwie auch einen 8-Stunden-Tag haben irgendwie in der Schule und OGS, ne? Dann brauchen die im Grunde genommen auch mehr, größer, besser, qualitativer, ne? Die Leute, Erzieherbereich müssen besser bezahlt werden. Ne? Also das sind so die Themen und ich finde, da muss einfach mehr reingepumpt werden. Ne? Wenn man eben eine kinderfreundliche Gesellschaft sein will, dann muss die Gesellschaft sich das auch was kosten lassen. Und wenn du dir teilweise die Schulen ansiehst irgendwie, dass da, keine Ahnung, die Kinder in verschimmelten Räumen sitzen oder in Räumen, wo man die Fenster nicht öffnen kann, die irgendwie überhitzt sind im Sommer und im Winter zu kalt, das geht einfach nicht. Also das ist irgendwie, finde ich, auch so eine Abwertung und das ist nicht in Ordnung und da wünsche ich, also und da denke ich irgendwie, da kann natürlich schon einiges auch noch getan werden in der Politik. Letztendlich sind die Unternehmen auch gefragt, die Arbeitsbedingungen für Familien wirklich familienfreundlich zu machen, ne? Dass Eltern da auch nicht irgendwie so einen Spagat irgendwie täglich hinlegen müssen und da ist noch einiges zu tun auf jeden Fall.
Erwartest du, dass es besser wird mit neuer Oberbürgermeisterin und dem neuen Stadtrat?
Ja.
Inwiefern?
Naja, also ich glaube, wir haben mit unserer neuen OB, also Katja Dörner, die ja nicht nur irgendwie für den Klimaschutz irgendwie eintritt, sondern wirklich auch eben für Kinder und Kinderrechte, eben auch als Bundestagsabgeordnete hat sich da schon immer sehr intensiv eingebracht und da bin ich, also ganz überzeugt, dass wir da in Bonn jetzt wirklich irgendwie super Voraussetzungen haben.
Ich denke mal, da ihr ja auch jetzt kein kleiner Verein seid, werdet ihr wahrscheinlich auch eure, ich sag mal, Forderungen oder Wünsche wahrscheinlich auch konkret der Stadt gegenüber und der Politik gegenüber regelmäßig formulieren, oder?
Ja, also wir sind da auf jeden Fall im Austausch, auch über Gremien, in denen wir mitarbeiten, ne? Und wir sind ja eben auch Koordinierungsstelle zusammen mit dem Caritasverband für das Netzwerk Frühe Hilfen. Das ist so ein Fachkräfteverbund von ja, knapp 60 Einrichtungen, auch aus dem Gesundheitswesen, der Jugendhilfe, dem Sozialwesen. Wir sind mit engagiert, auch im Paritätischen, das ist unser Verband, unser Dachverband. Wir sind mit engagiert beim Runden Tisch Kinderarmut, also das sind klar, und über diese Gremien werden die Themen dann auch entsprechend kommuniziert. Und die sind auch, das ist auch bekannt in Bonn. Ich meine, klar, jetzt gerade irgendwie mit dem Kindergartenplatzausbau, ne, das ist jetzt nichts irgendwie, was dann innerhalb von kurzer Zeit geht, und mit dem Fachkräftemangel, das haben wir auch in ganz Deutschland. Aber ich denke mal, dass wir da mit dem neuen Rat vielleicht schon gute Voraussetzungen haben, dass wirklich auch Prozesse beschleunigt werden und dass man wirklich auch nochmal gucken kann, was geht denn wirklich, ne, obwohl wir eventuell Rahmenbedingungen haben, die noch nicht so günstig sind, ne.
Gut, bevor ich dir die Frage stelle, nachdem ich fragte, wie kinderfrei ist Bonn, nämlich wie es Bonner Familien geht, machen wir unsere angekündigte, wir sind noch mitten in der Corona-Zeit und müssen durchlüften, Durchluftpause.
Ach so, ja, okay.
Ja, weil wir haben die 20 Minuten jetzt voll und jetzt müssen wir ja? einmal brav und dann machen wir gleich weiter.
Auf jeden Fall, okay.
Während wir durchlüften, die Folge ist während des Corona-Winter-Lockdowns 2021 aufgezeichnet worden, ein paar kurze Gedanken. Anja brennt für den Familienkreis. Das merkt man nicht nur vom Mikrofon. Auch in den Vor- und Zwischengesprächen merkt man, dass der Familienkreis nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung ist. Wie sich dieser Beruf durch Corona verändert hat und wie sehr die Corona-Situation Familien belastet, erzählt sie uns im zweiten Teil. Wir haben festgestellt, dass wir beide jetzt frieren. Also ich zumindest. Du hältst dich wacker, ne?
Ja.
Gut.
Aber du standst ja auch an der Tür.
Und hab geraucht.
Ja. Ja. Ich hätte es jetzt nicht gesagt, dass du geraucht hast.
Vielleicht schneide ich es raus. Kommen wir zu meiner Frage, die ich dir angekündigt habe. Wie geht's Familien in Bonn? Kann man das pauschal sagen?
Nee, das kann man natürlich nicht pauschal sagen, weil wir auch wie auch in ganz Deutschland oder in der ganzen Welt natürlich auch in Bonn eine sehr große Vielfalt von Familien haben und eine ganz, ganz große Bandbreite, die wir auch teilweise im Familienkreis kennenlernen. Also ich meine, das ist so das Spannende daran, auch ja wirklich zu sehen, eben wie vielfältig unsere Gesellschaft auch ist. Und ich meine, jetzt ganz aktuell würde ich jetzt trotzdem irgendwie gerne eingehen. Wir haben jetzt irgendwie im Moment Januar und Lockdown, ne, mache ich mir schon sehr, sehr große Sorgen um Familien in Bonn, besonders natürlich diejenigen, die mit mehreren Kindern in kleinen Wohnungen leben und da jetzt unter ja wirklich schwierigen räumlichen Bedingungen Homeschooling, Homeworking irgendwie unter einen Hut bringen müssen mit vielleicht einem gar keinem vorhandenen oder einem schlechten WLAN-Anschluss. Und das ist schon wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ich glaube auch oder bin überzeugt, dass wirklich viele Kinder, die vorher vielleicht schon irgendwie, denen es vorher schon nicht so gut ging, dass die wirklich irgendwie auch abgehängt werden durch diese Krise. Also da mache ich mir wirklich große Sorgen. Und es sind natürlich auch, wir haben Alleinerziehende, die eben wirklich mit ihren Kindern auch alleine sind und die auch drohen zu vereinsamen. Und wir haben Eltern mit psychischen Erkrankungen, die da auch einfach sehr gefährdet sind in dieser Krise. Und da müssen wir auf jeden Fall hingucken. Und das macht mir Sorge. Aber auch die, ich sag mal, Otto-Normalfamilie, die jetzt alles so unter einen Hut bringen muss, das ist schon wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung. Also wir hatten das vorhin schon irgendwie gerade, wenn Eltern beide arbeiten, dann ist es wirklich ein täglicher Spagat, auch Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das hinzukriegen. Und irgendwie ist der Alltag ganz schön getaktet, alles muss irgendwie klappen. Und na, damit das auch wirklich funktioniert, dass dann irgendwie so alle ihren Aufgaben nachgehen können. Und das ist nicht einfach. Man muss sich wirklich irgendwie gut absprechen. Man muss auch irgendwie Leute drumherum haben, die das stützen, die das unterstützen, und das können nicht alle. Also nicht alle haben da einfach so diese eigenen Ressourcen, sowohl irgendwie auf persönlicher Ebene als auch materiell, um das so zu schaffen. Und von daher ist es einfach wichtig, dass wir die Familien unterstützen und dass wir da sind, dass viele andere Einrichtungen auch in Bonn da sind und genau da auch helfen, um das hinzukriegen.
Ihr seid halt dann einer der Träger, die dann einspringen, wenn die Familien sagen, zu euch kommen und sagen, jetzt haben wir hier ein Problem, und ihr schaut, was können wir machen, könnt ihr was machen, können es eventuell andere Stellen machen. Ist das nicht eigentlich, entschuldige die naive Frage, sollte das nicht eigentlich ureigene Aufgabe des Staates sein, der ja Interesse haben sollte an Familienförderung? Also ich möchte nicht die Existenzberechtigung absprechen, aber das wäre ja eigentlich so ein Ding, wo man sagt, hey, warum muss es da erstmal Menschen geben, die Organisationen in dem Fall gründen und.
Ja, gut, ich meine, das ist ja so ein bisschen die Geschichte der sozialen Arbeit. Ja, also das gibt es ja schon immer, ne? Also es gibt ja immer irgendwie, es gibt ja immer schon die Situation irgendwie, dass wir soziale Angebote haben, die eben an die Familien gebracht werden. Und das machen klassischerweise irgendwie, haben das die Kirchen gemacht und sind da ja auch irgendwie immer noch ganz aktiv. Aber es gibt natürlich im Moment, also da bei uns auch in Bonn wirklich ganz, ganz viele andere Träger und Einrichtungen, die das machen, die ja auch vom Staat gefördert werden. Mhm. Also ich meine, wir bekommen ja Geld vom Staat. Also es ist, wir kriegen jetzt zwar nicht unsere komplette Finanzierung vom Staat, aber unsere Angebote, die werden schon durch die Kommune oder bekommen auch teilweise Bundesmittel eben gefördert. Ne? Also von daher ist das jetzt eher eine Aufgabe, die ist halt outgesourced. Okay. Und es macht auch Sinn, weil ich meine, wir sind halt im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe unterwegs. Und da würde, wenn wir jetzt sagen, irgendwie das, was wir machen, könnte natürlich klassischerweise auch das Jugendamt machen. Aber das Jugendamt hat eben auch eine Wächterfunktion, so nennt man das. Das heißt, die haben eben auch den Auftrag, ja, aufzupassen, dass eben kein Kind zu Schaden kommt und eben einzuschreiten bei einer Kindeswohlgefährdung. Und von daher haben eben viele Familien auch sehr große Vorbehalte dem Jugendamt gegenüber. Da gibt es irgendwie sehr, sehr große Ängste nach wie vor, obwohl das Jugendamt auch sehr viele Hilfeleistungen stellt und auch finanziert. Aber trotzdem haben wir da einfach einen sehr viel einfacheren Zugang, würde ich mal behaupten, weil wir eben nicht vom Jugendamt sind. Und da gibt es eine gute Kooperation, aber das macht dann wirklich auch Sinn, dass das so ist.
Danke da auf jeden Fall für die Einordnung, weil das ist, das weiß man ja an der Stelle nicht, weil das wäre natürlich immer die Frage, was macht das Jugendamt? Ne? Das ist dann halt, wenn man selber, hatten wir gerade festgestellt, keine Kinder hat und wenn man halt immer erstmal denkt, oh, ja, regelt doch das Jugendamt, ne? So, das ist halt der Punkt. Hat sich denn eure Arbeit jetzt in der Corona-Zeit verändert? Also könnt ihr die Familien, dürft ihr die noch betreuen oder ist das, hat sich das auch irgendwie online verlagert? Sind die Anfragen anders?
Ja, also ich muss wirklich sagen, im ersten Lockdown letzten März, das war schon eine sehr, sehr komische Situation. Ich meine, es war für alle eine komische Situation. Es hat sich irgendwie in allen Bereichen niedergeschlagen, aber bei uns war wirklich, stand von heute auf morgen das Telefon still. Also es war ganz merkwürdig, weil ich meine, man hätte jetzt natürlich auch denken können, das Telefon klingelt in einem fort, weil die Familien irgendwie da ja auch in der Situation waren, dass sie dann, dass wir die Situation hatten mit Homeschooling und irgendwie alle Einrichtungen sind zu. Aber bei uns stand wirklich das Telefon still und das hat uns schon ziemlich umgetrieben. Und wir haben dann mit unseren Caritas-Kollegen von den frühen Hilfen, haben wir überlegt, okay, jetzt fragen wir einfach mal, wie es den Eltern geht und haben eine Online-Umfrage gemacht zu Corona im Lockdown. Die lief dann irgendwie letztes Jahr im April, Mai. Und da haben sich wirklich, das hat uns auch dann ziemlich überrascht, dass sich so viele Eltern beteiligt haben. Es haben sich wirklich über 4000 Eltern beteiligt aus Bonn und der Region. Und wir haben halt nach der Belastung gefragt, einfach wie es ihnen geht. Und da kam halt irgendwie ganz klar raus, dass wirklich die Belastungswerte um 65% gestiegen sind. Und das haben wir dann erstmal gemacht, um ja auch, oder es war uns wichtig, irgendwie auch herauszufinden, okay, ich meine, es haben sich natürlich auch viele Familien gemeldet, die gesagt haben, naja, irgendwie, der Alltag ist jetzt irgendwie ein bisschen entschleunigt und wir nutzen auch das Positive und so. Und das finde ich auch in dieser ganzen Corona-Diskussion natürlich wichtig, dass wir alle, und das machen die Familien natürlich auch, irgendwie gefragt sind, zu gucken, okay, wie kann ich jetzt irgendwie das Beste draus machen? Und wenn ich jetzt so Familien sehe, die so miteinander spazieren gehen, also jetzt gerade auf dem Weg hierhin, wieder am Rhein, dann habe ich gedacht, naja, das ist auch was Schönes, ne? Sich auch wirklich so wieder auf die Familie mehr konzentrieren zu können, auch auf das Familienleben konzentrieren zu können, auf seine, wirklich so seine Lieben. Wir sind ja irgendwie ansonsten im Alltag auch sehr, sehr abgelenkt von allen möglichen Sachen und das Wochenende ist voll von 1000 Aktivitäten und Kindergeburtstag hier und ein Event da und sind ständig unterwegs und haben dann auch oft Freizeitstress. Also das ist sicherlich für viele auch eine Chance. Aber du hast eigentlich gefragt, wie sich unsere Arbeit verändert hat. Und ich meine, es hat sich dann irgendwie zum Glück auch alles wieder so einigermaßen reguliert. Also die Anfragen kamen dann auch wieder, als der erste Schock vorbei war und dann eben es auch wieder die Lockerungen gab und ja, sich ja dann irgendwie Richtung Sommer auch das Leben wieder einigermaßen normal angefühlt hat. Dann da hat sich bei uns das natürlich dann auch wieder normalisiert. Also wir können zum Glück noch weiter in die Familien gehen. Wir machen das auch. Wir bieten natürlich jetzt auch Online-Treffen an. Also haben uns da wirklich, ich meine, Digitalisierung ist auch in der sozialen Arbeit natürlich im Moment ein ganz großes Thema. Und wir haben uns da auch im letzten Jahr einfach versucht zu verbessern und eben die Arbeit auch zu digitalisieren. Das heißt, wir bieten auch digitale Kontakte an, wenn halt Hausbesuche nicht gewünscht sind. Aber eigentlich versuchen wir nach wie vor daran festzuhalten, weil das ist auch teilweise mit Scheibe oder auch mit Maske und Lüften, so wie wir das jetzt machen. Aber es ist für uns schon oder für die Beratungsqualität ist so der persönliche Kontakt schon sehr wichtig. Von unseren Ehrenamtlichen haben wir natürlich auch einige, die zur Risikogruppe gehören, die dann ihre Kontakte ausgesetzt haben mit den Familien oder die sich auch nur noch draußen treffen mit den Familien. Aber wir haben auch noch etliche, die gehen, die wirklich eben diese Unterstützung weitermachen. Und da sind wir unglaublich dankbar. Und ja, das ist auch ein gutes Gefühl, dass dann noch welche gehen, wobei wir natürlich auch immer gucken müssen. Also letztendlich ist natürlich der Infektionsschutz ganz genauso wichtig und wir kommunizieren das auch so mit unseren Ehrenamtlichen, dass eben so das Thema Achtsamkeit gerade ganz, ganz oben steht, für sich selber, aber auch für die Familien. Das heißt, wir sind unheimlich gefragt und das ist auch wieder eine Chance, auch so im Miteinander zu gucken, wie geht's dir? Wie geht's dir, wenn ich komme? Wie sollen wir das machen, dass wir uns beide wohlfühlen? Und das ist schon auch in der Kommunikation, das haben wir ja auch im Vorgespräch gerade festgestellt, wie schwierig das teilweise ist. Aber das ist auch eine Chance, dass wir da so miteinander auch achtsamer werden. Und das ist, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir das auch in die Nach-Corona, also wir werden ja irgendwann dann gucken, okay, was war auch gut an Corona und was können wir Gutes mitnehmen? Und dass das was ist, was wir vielleicht mitnehmen können, dass wir miteinander achtsam sind. Und das ist das, was unsere Ehrenamt wirklich ganz, ganz toll machen, dass die gut auf sich achten. Das ist so in den helfenden Berufen kommt das ja oft zu kurz. Und wenn man so eine Mission hat, ich will helfen, dann steht das manchmal über allem. Also da versuchen wir einfach unsere ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich gut zu begleiten und zu unterstützen. Und bei allen Unsicherheiten können die uns anrufen. Aber so versuchen wir einfach die Arbeit weiter aufrechtzuerhalten. Und wir haben uns auch angepasst. Also letztendlich haben wir festgestellt, dann Homeschooling, dass nicht alle Familien mit Geräten ausgestattet wurden und oder keine haben und die gar kein Homeschooling machen können, mal abgesehen auch von den Sprachkursen, die auch viele unserer Familien jetzt mit zum Beispiel Fluchtgeschichte haben, die an Sprachkursen teilnehmen, die machen das dann teilweise irgendwie so auf ihrem Smartphone, was über Stunden dann aber auch oft nicht möglich ist und wir haben eben auch einen Ehrenamtlichen, der dann so gebrauchte Geräte irgendwie wieder aufpäppelt und aufmotzt und da haben wir etliche auch an Familien verteilt, einfach damit die teilhaben können. Und das ist eben eins der großen Themen im Moment, Teilhabe ermöglichen, dass eben die Familien, um die wir uns Sorgen machen, dass sie abgehängt werden, dass die weiter teilhaben können, dass die weiter an dem gesellschaftlichen Leben, so wie es im Moment geht, auch dabei sein können, auch die Informationen bekommen. Wir haben zum Beispiel, das war jetzt irgendwie vor allem eine Mutter, an die ich denke, mit einer Fluchtgeschichte, die hat im ersten Lockdown, ich weiß nicht, woher sie ihre Informationen hatte, aber die ist wirklich gar nicht mehr mit den Kindern rausgegangen. Die hat gedacht, wir dürfen nicht mehr rausgehen. Und dann ist natürlich auch teilweise so eine Angst und dann haben wir überlegt, woher kriegt die ihre Informationen? Die hört keine deutschen Nachrichten. Das ist dann natürlich irgendwie auch so ein sprachliches Thema, aber haben wir auch so als unsere Aufgabe begriffen, dass wir da auch versuchen, eben so zu informieren und immer wieder zu sagen, doch, du darfst rausgehen und das ist auch wichtig, dass du einmal am Tag mit den Kindern irgendwie rausgehst und spazieren gehst und das ist wichtig für die Kinder und das ist wichtig für dich, da so einen Rhythmus einzuhalten und so weiter. Und so sind wir da ganz proaktiv auch auf die Familien zugegangen, die wir kennen, um zu gucken, okay, was brauchen die und was können wir irgendwie beitragen.
Also Corona hat neue Aufgaben quasi nochmal dazu gepackt, sprich, du sagtest gerade, IT-Tablets oder Rechner für Familien, um da weiter Teilhabe zu ermöglichen. Das hat die Arbeit wie bei allen verändert, ne? Klar, Infektionsschutz, digitale Angebote. Was mich jetzt nochmal interessiert, sind also jetzt konkret zwei Dinge. Ist einmal, du sagst, ihr geht in die Familien rein, jetzt mal Corona ausgelassen. Was kann man sich, wenn man euch jetzt nicht kennt und eure Arbeit jetzt nicht konkret kennt, was bedeutet, ihr geht in die Familien rein und wo kommen die Familien her? Sprich, melden die sich bei euch? Werdet ihr darauf hingewiesen, die Familie braucht gegebenenfalls Hilfe? Macht da das Jugendamt was? Ihr sagt, ihr seid auch kurz koordinierend tätig? Kriegt ihr von anderen Organisationen einen Hinweis, dass das eine Familie wäre, die in euren Anführungsstrich Zuständigkeitsbereich fällt? Wie läuft da eure Arbeit konkret ab?
Okay, ja, danke für die Frage. Das ist gut, nochmal, um so nochmal auf sich zu fokussieren. Also ganz wichtig ist, dass wir ein freiwilliges und präventives Angebot sind. Das heißt, wir arbeiten wirklich im Auftrag der Familien. Und es ist so, dass die Familien sich entweder selber bei uns melden. Das ist auch ein relativ hoher Anteil. Die hören dann von uns oder finden uns im Internet oder bekommen das irgendwie über ihren Kinderarzt gesagt oder über die Geburtsklinik oder wie auch immer. Oder es meldet sich tatsächlich irgendwie, das hatte ich ja gesagt, dass wir eben auch zuständig sind, eben für die Koordinierung des Bonner Netzwerks Frühe Hilfen zusammen mit dem Caritasverband. Oder die Familien melden sich eben über eine andere Stelle. Und das kann dann sein, dass das dann auch eine Fachkraft ist, also dass das dann zum Beispiel die Beraterin aus der Schwangerschaftsberatungsstelle ist oder eben eine Hebamme oder eben die Kinderärztin. Manchmal auch das Jugendamt, die sagen so, wir haben hier eine Familie und wir glauben irgendwie, die können eure Unterstützung gebrauchen. Aber dann ist es halt immer so, dass wir quasi dann sagen, ja okay, dann fragt die Familie, ob die sich selber bei uns melden können oder ist die Situation so schwierig gerade, dass es einfacher ist, wenn wir uns melden. Und so kommen wir dann in den Kontakt. Also zum Beispiel mit den Kinderärzten haben wir mit manchen so ganz positive Erfahrungen, dass sie dann quasi aus der Sprechstunde mit den Familien anrufen und dann sagen so, hier, ich habe ja die Frau Müller, ich habe das gerade mit der besprochen, die ist interessiert an ihrem Angebot und dann sage ich so, ja wunderbar, dann geben sie mir mal gerade den Hörer rüber. Ne, dann haben wir kein Datenschutzproblem mehr, weil es geht ja nicht, dass irgendwelche Beratungsstellen uns oder auch das Jugendamt uns einfach irgendwie Daten von den Familien gibt und wir stehen dann da vor der Tür oder so. Mhm. So läuft das nicht, sondern es muss wirklich immer mit Einverständnis der Familie sein. Und das ist eben dieses, das Freiwillige. Und dann gibt es meistens irgendwie vorab ein Telefonat, dass man irgendwie schon mal sich so verständigt irgendwie, wie ist die Situation und was gibt es für ein Problem oder was ist die Belastung vielleicht. Und in der Regel bieten wir einen Hausbesuch an. Also es gibt schon irgendwie auch Sachen, die man so am Telefon klären kann, wenn es wirklich nur um Informationen geht. Aber in der Regel bieten wir dann einen Hausbesuch an und wenn die Familie dann sagt, ja, ihr könnt kommen, dann wird das eben vereinbart und dann machen meine pädagogischen Kolleginnen da einen Hausbesuch oder auch, wir haben auch Hebammen mit einer Zusatzqualifikation, Familienhebammen im Team und dann schaut man halt, was ist das Problem und wie können wir helfen? Und dann haben wir halt entweder eben dieses Angebot natürlich mit den Ehrenamtlichen. Ich sag mal, das ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Zugang zu den Familien. Also wirklich viele, viele Familien melden sich, weil sie wissen, okay, sie kriegen halt von uns die Möglichkeit, auch entlastet zu werden über eben so eine ehrenamtliche Unterstützung. Und die andere Sache ist, dass wir dann manchmal auch wirklich andere Angebote vermitteln. Und wir haben ja eben haben da ja einen ganz guten Wissensstand durch diese Koordinierungsfunktion, dass wir wissen, okay, da gibt es echt eine super Mutter-Kind-Gruppe in ihrer Gegend. Das ist ganz wichtig. Ne? Die Mutter fühlt sich vielleicht irgendwie isoliert und einsam und wir können sie dahin begleiten oder gerade wenn es so psychische Probleme gibt, das ist natürlich irgendwie auch gerade nach der Geburt eine ganz, ganz schwierige Situation, wenn sich dann eben herausstellt, es gibt eine postpartale Depression, so ist das Fachwort. Das ist dann wirklich mehr als Baby Blues. Ne? Dann, das ist wirklich eine Erkrankung, dass wir dann ja begleiten, auch in die LVR-Klinik. Das ist natürlich für die Familien auch unheimlich schwer dann in so einer Situation und dann ist einfach jemand, der, wir haben immer so das Bild, ne, wir stehen hinter euch, wir haben so die Hand auf eurer Schulter und stützen das einfach.
Habt ihr denn, ich verstehe das so, dass, wie du es mir gerade auch erklärt hast, entweder Leute, die Familien, die kommen zu euch und sagen, hey, wir brauchen Hilfe oder sie werden mit der Nase drauf gestupst von einem Kinderarzt beispielsweise. Das sind ja dann aber trotzdem alles noch, ich sag mal, Familien, wo man sagen könnte, die wissen, dass sie Hilfe brauchen. Die wollen gegebenenfalls Hilfe. Wie ist das denn mit Familien, die jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, so durchs Raster fallen, die sich nicht bei euch melden? Ist es dann das Jugendamt als Wächter, dass es hoffentlich mitkriegt, dass es den Familien schlecht geht? Oder wie werden die erreicht in der Regel?
Also es ist gar nicht selten, dass auch wir mit denen Kontakt haben, aber es gibt natürlich Situationen in Familien, wo wir dann sagen, da sind wir nicht mehr zuständig, weil wir eben in diesem Präventiv aktiven freiwilligen Bereich sind und da braucht es wirklich, also da können wir zum Beispiel niemand ehrenamtlich einsetzen, weil die Situation so prekär ist und dann braucht es Fachkräfte und dann versuchen wir das mit den Familien auch genauso zu kommunizieren. Also eigentlich ist das Ziel immer dann auch so eine Überzeugungsarbeit für die Hilfe zu leisten und es ist, du musst dir vorstellen, dass es, also gerade wenn wir mit den Eltern irgendwie arbeiten, die jetzt gerade ein Baby bekommen haben, ich kann das wirklich aus tiefstem Herzen sagen, Eltern wollen gute Eltern sein und die wollen das Beste für ihr Kind und sind gerade in dieser Phase auch unheimlich empfänglich dafür, gemeinsam zu überlegen, wirklich so mit Blick auf das Kind, lass doch mal überlegen, was jetzt so für dein Kind das Beste wäre. Und das ist schon eine Situation, wo man die Eltern dann auch erreichen kann. Es braucht manchmal schon irgendwie auch Überzeugungsarbeit und einfach auch irgendwie sehr viel Empathie, weil meistens ist es wirklich auch Angst, ne, davor irgendwie, ja, da könnte jetzt jemand so hinter meine Fassade gucken oder da irgendwie meine oder mir womöglich irgendwie das Kind wegnehmen. Und diese da wirklich ganz feinfühlig die Eltern auch zu bestärken, in ihrer Rolle zu stärken. Du bist die Mutter, du bist der Vater und ihr macht ja vieles irgendwie ganz toll und vieles funktioniert auch und ihr könnt das auch. Ihr liebt euer Kind, das ist ja schon irgendwie so die allerbeste Voraussetzung. Aber dann nochmal zu gucken, wie können wir halt eure Situation so stützen, dass es halt auch wirklich, dass das Kind irgendwie so ideale Entwicklungsvoraussetzungen hat. Und das machen viele, angefangen eben auch schon in der Geburtsklinik tatsächlich irgendwie da, versuchen die Eltern auch zu stärken. Aber es gibt natürlich auch Situationen, die sind dann, da ist es so, dass die Geburtsklinik, also das ist auch, würde ich sagen, also es ist jetzt nicht nur dank uns, ne, aber es ist schon, sage ich mal so, die Vernetzung zwischen Gesundheitswesen und Kinder- und Jugendhilfe, die hat sich schon in den letzten 10, 15 Jahren wirklich extrem verbessert. Und durch unsere Kooperation mit den Geburtskliniken und auch mit den Ärzten sensibilisieren wir natürlich auch für so eine Situation. Und da sind dann natürlich auch die Kliniken dann teilweise gefragt, eben das Jugendamt einzuschalten, wenn sie das Gefühl haben, da ist wirklich eine Mutter, die ihr Kind nicht versorgen kann. Dann sind wir auch nicht mehr die Richtigen. Manchmal läuft es dann trotzdem über uns, aber da ist natürlich erster Ansprechpartner das Jugendamt und dann wird beim Jugendamt eine Meldung gemacht und das Jugendamt hat dann den Auftrag, eben einen Hausbesuch zu machen und schaut sich die Situation dann an. Es ist aber so, dass wir zum Beispiel auch, wir haben ja auch die Schwangerschaftsberatungsstellen, die wirklich eben schon in der Schwangerschaft mit den Familien in Kontakt sind. Das heißt auch die, wenn die sehen, da ist wirklich so eine Situation, die gar nicht geht. Also ich würde sagen, es hat sich wirklich, also wenn ich das jetzt vergleiche zwischen 2006, das war halt auch so eine ganz spannende Zeit, sage ich mal, was den Kinderschutz betrifft, weil wir hatten, vielleicht erinnerst du dich da auch dran, wir hatten da wirklich in Deutschland einige ganz schlimme Fälle von Kindeswohlgefährdung, wo Kinder auch zu Tode gekommen sind und die sind dann medial irgendwie auch ziemlich groß gemacht oder haben dann irgendwie ziemlich viel Interesse auch bekommen und dann hat man irgendwie festgestellt, eigentlich waren die Kinder doch bekannt, das waren keine Kinder, die irgendwo eingesperrt waren oder so, die waren beim Kinderarzt, die hatten eine Hebamme, da war teilweise sogar das Jugendamt drin. Warum musste das trotzdem passieren? Und da ist wirklich eine sehr nachhaltige Diskussion auch nochmal zum Kinderschutz entstanden, sowohl auf politischer als auch auf fachlicher Ebene. Und man hat gesehen, okay, wir müssen einfach die Vernetzung verstärken, weil wir sind ja in Deutschland, unser Hilfesystem ist ja nicht vernetzt. Ne? Wir arbeiten ja wirklich, also wir haben ja so eine Versäulung. Es gibt halt irgendwie den Gesundheitsbereich und es gibt eben den Kinder- und Jugendhilfebereich und es gibt das Sozialwesen. Und das ist nicht per se so, dass die sich alle irgendwie andauernd austauschen, sondern da gibt es natürlich auch ganz klare Regeln, was den Datenschutz angeht und dass das Jugendamt wirklich tätig werden kann im Sinne des Kinderschutzes, dann muss es eine Kindeswohlgefährdung sein. Die ist halt auch nicht immer so einfach, also es sind dann nicht immer sofort blaue Flecken oder sowas zu sehen, ne? Sondern das ist natürlich irgendwie auch so ein sehr, sehr komplexer Bereich und das hat sich, würde ich sagen, wirklich sehr verbessert durch die Vernetzung und das muss man auch sehen. Auch das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, Kinder zu schützen. Alle, die mit Kindern zu tun haben, haben da eine Verantwortung, auch genauer hinzugucken. Und Deswegen, ja, ist das nach wie vor irgendwie ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und was wir halt machen, ist wirklich da auch eben in unserer fachlichen Arbeit im Netzwerk auch wirklich immer wieder zu sensibilisieren, ne, hingucken, ne, mit den Eltern das Gespräch suchen und eben, ja, dann natürlich irgendwie klar zu machen, welchen Weg geht man. Also es gibt natürlich auch Fachkräfte, auch Ärzte, die sagen, nee, ich kann mir das nicht leisten, hier das Jugendamt irgendwie einzuschalten, weil dann kann ich meine Praxis direkt zumachen oder so. Aber da gibt's irgendwie klare Verfahren, da gibt's klare Wege, man kann sich beraten lassen, auf keinen Fall damit alleine bleiben, weil das ist, wenn du das wirklich mal erlebt hast, dass du eine Familie kennenlernst und du machst dir Sorgen um dieses Kind, ne? Das ist da auch nichts, was du dann irgendwie abends abschütteln kannst, sondern das begleitet dich wirklich und das ist halt total wichtig, dass man sich da selber auch, also dass die Fachkräfte selber sich auch Unterstützung suchen und nicht alleine damit bleiben und das ist wirklich, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei.
Zusammenfassend kann man sagen, die Chance ist relativ groß, dass wenn Eltern vielleicht / offensichtlich mit der ganzen Situation, Schwangerschaft, Kind überfordert sind, dass es irgendwo an einem der Punkte, wo man sich eh aufhalten wird, muss, Schwangerschaftsberatung, Geburtsklinik, Kinderarzt, vermutlich irgendjemand aufpasst und sagt, oha, da könnte was passieren, das ist nicht gut und dann entsprechend entweder Hilfsangebote gemacht werden und oder im schlimmsten Fall das Jugendamt eine Meldung bekommt.
Ja, genau. Und deswegen ist wirklich das Netzwerk auch so wertvoll. Und wir haben das also auch, ich meine, wir haben jetzt haben wir über den Kinderschutz gesprochen, da ist es natürlich besonders wichtig, dass da auch alle sensibilisiert sind, alle die Wege kennen, alle auch in dem Bereich geschult sind. Auch gibt es die, die nicht aus der Kinder- und Jugendhilfe kommen. Aber wir erleben das auch bei Familien, dass die bei uns anrufen und sagen, so, also ich hab das schon in der Geburtsklinik, habe ich schon davon gehört oder da hat mir schon jemand irgendwie den Flyer gegeben und dann hat mich mein Kinderarzt nochmal drauf angesprochen und jetzt noch die Kita, jetzt habe ich gedacht, ja, okay, jetzt melde ich mich mal, ne, was können, also so, ne, und das ist einfach, und ich freue mich dann immer total, weil das ist natürlich, also wenn man bei sich selber guckt, weißt du, wenn ich dir jetzt sagen würde, ne, hier, ne, du hast das und das Problem, jetzt geh mal, was weiß ich, da
zum Therapeuten,
geh mal zum Therapeuten, ja. Da würdest du auch sagen, so, hey, was, also so schlimm ist es jetzt aber noch nicht, ne, und also da müssen wir uns auch selber an die Nase packen, das ist ja auch ein Prozess, sich einzugestehen, irgendwie, okay, ich bin auch nur ein Mensch und auch wenn man Eltern ist, kommt man an Grenzen und ist auch da nur Mensch und kann nicht alles schaffen und sich dann einzugestehen irgendwie, okay, ich brauche da Hilfe, das ist auch nicht so einfach. Also ich meine, das kann ich irgendwie auch von mir persönlich irgendwie bestätigen, wenn man, also in unserer Familie mit 3 Kindern, wir sind natürlich auch an Punkte gekommen, wo wir Unterstützung von außen brauchten, also sowohl irgendwie auf der Paarebene als auch dann teilweise irgendwie mit Erziehungsfragen und ich meine, jetzt sind mein Mann und ich, wir sind beide vom Fach und trotzdem ist das kein Garant dafür, überhaupt nicht, dass alles immer klappt, ne? Und du kannst natürlich auch das Leben, ich meine, das behält auch manchmal irgendwie Situationen oder wirklich auch Schicksalsschläge für uns bereit, die können wir da nicht alleine stemmen und da ist es total wichtig, dass irgendwie auch so eine Haltung da ist, so ja, okay, und dann ist es so und dann kann ich mir Hilfe holen, aber keiner bewertet mich dann oder sagt dann so, ah, das ist aber eine schlechte Mutter irgendwie, die schafft das wieder nicht, ne? Und ich meine, vielleicht müssen wir da auch alle irgendwie so ein bisschen besser miteinander sein, ne?
Dann kommen wir jetzt vom Kinderschutz zum Infektionsschutz, weil wir sind jetzt schon wieder
Achso, bei den 20 Minuten.
Ich bin schon drüber. Eigentlich sind wir schon hier im kritischen Bereich.
Okay. Nein.
Und dann würde ich gerne danach, wenn du noch magst, mit dir nochmal sprechen, wie kann man euch eigentlich unterstützen ehrenamtlich?
Ja.
Und ich würde gerne nochmal, weil das war ja immer so ein bisschen dicker in der Presse, euer Projekt Großeltern auf Zeit.
Ah,
das
ja.
Sehr spannend. Und dann hören wir uns gleich wieder.
Ja, super. Gerne.
Ein letzter Gedankeneinschub. Wie schon erwähnt, ist Anjas Tochter per Instagram auf mich zugekommen und hat den Familienkreis als Podcast-Thema vorgeschlagen. Genau das ist der Grund, warum es diesen Podcast gibt, Menschen und ihre Geschichten. Ich freue mich besonders, auch Menschen vorstellen zu können, die sich zur Aufgabe gemacht haben, anderen Menschen zu helfen. Beim Familienkreis ist insbesondere die Bandbreite der Tätigkeiten beeindruckend. Neben der konkreten Hilfsangebote findet Vernetzungs- und Gremienarbeit statt, Ehrenamtliche werden betreut, neue Situationen müssen gemeistert und in das tägliche Doing übernommen werden. Im dritten und letzten Teil erfahren wir von Anja, wie man sich selbst beim Familienkreis engagieren kann und was es mit dem Projekt Großeltern auf Zeit auf sich hat. Da sind wir wieder.
Ja.
So, kurz und schmerzlos, letztes Drittel. ich müsste jetzt zurückspulen, aber ich hatte die Großeltern auf Zeit angesprochen. Das war ein Projekt, das ja auch der WDR entsprechend letztens, glaube ich, im Dezember vorgestellt hatte.
Stimmt, da hatten wir ein kleines Filmchen, ja. Genau, das war schön.
Ich merke gerade, ich habe noch meine Maske hier auf 7:30. Das brauche ich jetzt nicht, weil wir haben eine Scheibe zwischen uns. So.
Und gelüftet.
Und gelüftet. Und ich habe wieder an der Tür gestanden und friere und durch.
Ja, bleiben wir mal. Dir meinen Schal anbieten?
Ich habe ja auch Jacken da hinten an der Garderobe. Aber danke. Lass uns, bevor ich jetzt wieder irgendwie eine Kettenfrage von 4 Fragen stelle. Großeltern auf Zeit, das ist glaube ich spannend, weil das war irgendwie süß, weil das ja irgendwie nicht nur für Kinder und Familien ist, sondern glaube ich auch für die Großeltern auf Zeit eine schöne Nummer.
Ja, also Großeltern auf Zeit ist schön und ich sage da auch gerne was zu, aber ich möchte das gerne einführen, dass halt generell das ehrenamtliche Engagement wirklich, also für Familien, das ist wirklich so was Schönes, weil es eine Win-Win-Situation ist. Also auch in den anderen Bereichen, auch wenn wir in unser Patenprojekt Huckepack für Kinder psychisch kranker Eltern, klar haben wir eine belastete Lebenssituation und wir haben eben diese psychische Erkrankung eines Elternteils, aber trotzdem nehmen ja unsere ehrenamtlichen Paten und Patinnen wirklich so viel mit und machen das so gerne. Also ich kann so als Beispiel sagen, ich hatte irgendwie diese Woche so eine schöne Mail. Das war von einer, ich sag gleich was zu Großeltern auf Zeit, aber das war jetzt eine Huckepack-Patin und die hat mir geschrieben, das ist auch eine von den Jüngeren, das ist total schön, dass wir eben darüber auch ja wirklich über diese Patenschaften jetzt wirklich auch so viele Jüngere so zwischen, sag ich mal, 30 und 50 auch erreichen. Und die schrieb mir dann also eine ganz große Motivation im Moment für sie, sich nicht zu infizieren und nicht in Quarantäne zu gehen, seien halt diese wöchentlichen Treffen mit ihrem Patenkind, weil ihr die so wichtig wären und das wäre halt echt so ein Highlight in ihrem Corona-Alltag. Und das fand ich total schön. Das wollte ich irgendwie gern noch erzählen. Und so ist es aber natürlich auch irgendwie bei den Großeltern auf Zeit. Und das stimmt, wir hatten da das ist total schön irgendwie, wenn der WDR dann so ein kleines Filmchen macht und dann hatten wir ja auch unsere Kollegin, die das bei uns koordiniert, die Vanessa Hake, dann als Studiogast bei den Kollegen. Das machen wir auch schon seit vielen Jahren, ich glaube seit 2014, das haben wir mit der Bonner Freiwilligenagentur erst in Kooperation gemacht und machen es jetzt aber wirklich seit letztem Jahr alleine als Familienkreis und genau, und da geht es, also das ist, wir sagen immer, es ist in erster Linie ein Beziehungsangebot für Familien, die eben hier vor Ort keine eigenen Großeltern haben und sich einfach irgendwie Kontakt zur älteren Generation wünschen und die ja meistens arbeiten eben beide oder es sind, wir haben da eben auch sehr, sehr viele Alleinerziehende, die sich melden, die gerne Kontakt zu einer Großmutter oder Großeltern eben auf Zeit haben und auf der anderen Seite haben wir eben Großeltern, die in der gleichen Situation sind, die haben vielleicht eigene Kinder, aber noch keine Enkelkinder oder die Enkelkinder leben irgendwie wirklich sehr, sehr weit weg, dass sie die nur ab und zu sehen können und die haben einfach Lust irgendwie so in dieses Familienleben einzutauchen. Und da ja, lernen wir auch eine große Vielfalt bei den Familien kennen, aber natürlich auch bei den Großeltern. Und wir haben uns wirklich jetzt auch im Corona-Jahr, weil ich meine, das ist natürlich irgendwie Risikogruppe, total gefreut, dass wir wirklich, da haben wir auch echt so viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht, weil wir da so viele Familien haben, die sich melden, dass wir jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern noch überlegt, dass wir jetzt, glaube ich, irgendwie 10 oder 11 Großeltern haben, die werden wir jetzt nach und nach qualifizieren. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung im Moment online. Das ist so, die kriegen dann so eine kleine Vorbereitung sozusagen von uns, aber dann können wir die wirklich vermitteln, dass sie dann auch einsteigen können. Und das ist wirklich ein langfristig angelegtes Angebot. Also die, wir haben wirklich eine Großmutter oder mehrere, die das jetzt auch schon so seit 2014 machen in einer Familie. Die feiern zusammen Weihnachten, die haben wirklich einen gemeinsamen Alltag. Das ist so zusammengewachsen. Und die Vanessa Hake, die das koordiniert, die hat neulich so schön gesagt, so ja, ich fühle mich dann immer wie Amor, der so seine Pfeile abschießt, weil ne, die macht dann irgendwie so eine kleine Vorauswahl und versucht da wirklich irgendwie so ein gutes Matching hinzukriegen. Und wenn das dann passt und die sich kennenlernen und wirklich die Chemie stimmt und die sich mögen, dann geht das los und dann, ja, und dann passt das so gut. Und das ist eigentlich an unserer Arbeit wirklich eins der schönsten Dinge, wenn sich dann so eine Konstellation gefunden hat und wir mitbekommen, dass das läuft und das, ja, kann eben dann auch längerfristig gehen. Und ich meine, auch wie wertvoll das ist. Wir haben ein Großelternpaar ist das, die haben auch schon viele Jahre irgendwie hatten die dann Kontakt zu einer Familie und dann ist irgendwann die Mutter schwer erkrankt. Also wirklich mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung. Erkrankung. Und dann war das natürlich in der Zeit umso wichtiger, dass da so unsere Großeltern vor Ort waren, die dann eben diese Familiensituation auch gestützt haben. Die sind sich natürlich dann auch über die, zum Glück ist die Mutter auch wieder gesund, ne, jetzt, aber das war natürlich irgendwie eine ganz, ganz schwere Krise auch in der Familie. Und dann, ja, und dann waren die einfach da und waren für die Kinder da und haben so die Situation irgendwie gestützt und gestärkt. Und das.
Ich habe verstanden, dass die Familien, die Großeltern auf Zeit haben möchten, die sind jetzt aber durch die Bank. Also das sind jetzt nicht zwingend Familien in Krisensituationen, in finanziell schwierigen Situationen. Das ist wirklich für jede Familie, sagt, hey, wir hätten gern für unser Kind einen Opa, eine Oma, haben wir aber nicht, geht nicht, sind so weit weg. Und das ist dann wirklich für alle theoretisch möglich.
Genau, das ist die Voraussetzung. Und genau, also da gibt es jetzt irgendwie so keine Einschränkungen unsererseits. Also was schon so eine Einschränkung ist oder wo wir auch ein bisschen gucken, wenn wir die Familien kennenlernen, dass wirklich auch Zeit ist. Also wir haben ja gerade irgendwie festgestellt, wir sind irgendwie 10 Jahre auseinander. Also du bist in den 80ern irgendwie groß geworden. Da war das ja auch noch so, dass du irgendwie nach der Schule wahrscheinlich nach Hause gekommen bist und dann zu Hause Mittag gegessen hast oder so. Ja. Und die Situation haben wir ja nicht mehr. Also Kindheit ist ja wirklich so institutionalisiert, kann man fast sagen. Ne? Also Kinder gehen irgendwie morgens früh um 7 aus dem Haus und haben einen Ganztag, entweder irgendwie in der Kita irgendwie bis 15, 16 Uhr Betreuung oder eben halt nach der Schule eben die offene Ganztagsschule, und das ist schon ein langer Tag, und da muss man natürlich irgendwie gucken, was kann man da noch unterbringen. Und wenn sich dann Familien melden, die sagen, naja, irgendwie montags geht mein Kind oder montags und mittwochs hat das irgendwie Fußball und dienstags tanzen und samstags noch Klavier, dann Donnerstag ist irgendwie immer der Freundespieltag, da muss man auch irgendwie gucken, okay, passt das wirklich, ne? Also, dass man auch, also wir haben so Eltern, die sozusagen, die wollen ihr Kind irgendwie mit allem fördern, und die sollen dann irgendwie bitteschön auch noch irgendwie so eine Großmutter oder einen Großvater haben, und das passt dann einfach manchmal nicht so richtig, ne? Also da, das ist schon irgendwie so eine Einschränkung.
Andere Frage zur Einschränkung, ist wahrscheinlich eine saublöde Frage. Wie alt muss man mindestens sein, um Oma oder Opa werden zu dürfen bei euch?
Ja, das ist jetzt echt gerade, also die Frage, die stellen wir uns tatsächlich im Moment, weil es ist so, dass wir durch Huckepack, also das Patenprojekt für Kinder psychisch kranker Eltern, haben wir, das hat ja gerade schon gesagt, haben wir wirklich jetzt auch viele Ehrenamtliche, die sich melden, die jünger sind, die nur so teilweise schon irgendwie so in den 20ern, aber irgendwie viele so in den 30er, 40ern. Und nicht alle wollen aber irgendwie so eine Huckepack-Patenschaft machen. Und dann sagen wir, naja gut, irgendwie, wir haben noch die Großeltern auf Zeit, und wir überlegen jetzt tatsächlich, dass wir das, also wir müssen uns einfach einen neuen Namen ausdenken, dass wir irgendwie sagen, Großeltern, Onkel und Tanten auf Zeit. Das ist jetzt so ein bisschen sperrig, aber letztendlich irgendwie wird es so darauf hinauslaufen, weil wir hatten gestern mit einer gesprochen, die ist 50, also die war auch direkt so, nö, ich mach bei über Großeltern mit. Das ist jetzt wirklich eine sehr, sah aus wie 40, also die ist wirklich irgendwie eine sehr, sehr junge Großmutter, und der Name ist so, aber letztendlich geht's uns drum, da Menschen zusammenzubringen, und so, wir wollen das im Familienkreis irgendwie wirklich so ausweiten, dass die wirklich sowas machen wollen, die finden auch bei uns so das passende Setting. Ja, das ist letztendlich, ist es auch, ich sag mal, das ist natürlich gelabelt irgendwie, ne? Das liegt natürlich dann auch an Projektförderung oder überhaupt an Fördermitteln, aber genau, da finden wir schon Wege.
Ihr arbeitet ja mit Hauptamtlichen, mit Ehrenamtlichen. Und wie wird man Ehrenamtlicher? Habt ihr genug Ehrenamtliche? Braucht ihr mehr Ehrenamtliche? Was muss ein Ehrenamtlicher, eine Ehrenamtliche mitbringen? Das wäre, und ich verrate dir jetzt, weil wir schon echt lange quatschen für einen Podcast, so eine meiner letzten Fragen. Und ich glaube, das wäre auch ein schöner Ausstieg, quasi dein Aufruf, dein Werbeaufruf zu sagen, hey, wir brauchen, wenn ihr braucht, und B, wen hättet ihr da gerne? Und was können die interessierten Menschen bei euch machen?
Ja. Also es ist so, dass wir, also es ist, was bei uns so eine Grundvoraussetzung ist, ist die Teilnahme an der Qualifizierung. Und ich sag mal, für den Großelternbereich ist der Einstieg irgendwie relativ einfach. Da können wir auch häufiger das sind dann mehr irgendwie so Vorbereitungstreffen, anbieten. Und in den anderen Bereichen irgendwie findet das ein- oder zweimal im Jahr statt. Und dann machen wir in der Regel auch nochmal ganz aktiv irgendwie so Aufrufe, auch in der Zeitung dann teilweise. Aber der Zugang ist halt immer, dass man bei uns zum Infoabend kommt. kommen kann. Der findet jetzt Corona-bedingt nicht statt, aber dafür haben wir ein Video auf die Homepage gestellt und dann stellen wir eben die Angebote vor. Der nächste Schritt ist, dass wir die interessierten Ehrenamtlichen persönlich kennenlernen und das ja einfach gucken, ob das passt. Das ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig irgendwie, dass wir ein gutes Gefühl haben, dass sich ja halt auch wirklich, sage ich mal, Menschen melden, die was Gutes im Sinn haben. Na, da sind wir natürlich auch im Sinne des Kinderschutzes irgendwie ganz verpflichtet, da genau hinzugucken und eine gute Auswahl zu treffen. Und wenn dann das passt, überlegen wir halt mit den Interessierten zusammen, okay, für welchen Bereich würden sie sich am ehesten, können sie sich irgendwie am ehesten vorstellen? Wollen sie eher ne, so eine temporäre Unterstützung machen in den Familien? Das ist vor allem eben im Bereich der frühen Hilfen, also bei uns mit der Elternhilfe so, dass du dann, da sagen wir immer so kurz wie möglich, so lang wie nötig, ne? Das ist dann manchmal ein Engagement von 3 Monaten und dann, oder manchmal auch von 6 oder von 8 Monaten und dann kommt so die nächste Familie oder du kannst dich eben auch für so eine längerfristige Patenschaft entscheiden. Ne? Das wird dann individuell geguckt. Und dann gehen eben alle zusammen in die Qualifizierung und ja, und dann sind sie quasi bei uns mit im ehrenamtlichen Team und wir vermitteln möglichst schnell dann die passende Familie. Also klar, da ist natürlich irgendwie auch generell das Matching ganz wichtig, also auch so bei den Großeltern. Und wir haben manchmal natürlich irgendwie auch Situationen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt im Moment für den Bereich genug, aber da ist natürlich schon auch immer so ein bisschen Fluktuation. Also wir sagen auch unseren Ehrenamtlichen, das ist jetzt auch ein Engagement, da musst du dich jetzt nicht irgendwie dein Leben lang verpflichten und du, es ist ja auch freiwillig, ne? Also es wird natürlich auch kein Vertrag unterschrieben und manche machen das 2-3 Jahre und sagen dann, okay, das war jetzt schön und gut, aber jetzt will ich mich beruflich nochmal weiterentwickeln oder es passiert in der eigenen Familie was oder meine eigenen Eltern brauchen mich oder wie auch immer. Also von daher haben wir da eigentlich immer wieder auch Bedarf und es lohnt sich auf jeden Fall sich zu melden. Ja, was muss man mitbringen? Auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck zu haben. Tatsächlich auch eine Offenheit, also auch so eine, im positiven Sinne, auch so eine Neugier auf die Menschen, auf die Vielfalt. Ne? Ich meine, von Vorurteilen kann sich keiner frei machen, aber zumindest irgendwie so ein Vorurteilsbewusstsein, ne? Dass man ja auch so eine Akzeptanz, so eine Toleranz mitbringt, auch für unterschiedliche Familienkonstellationen und einfach interessiert ist, irgendwie Menschen auch kennenzulernen, nicht zu bewerten, wirklich so wertschätzend unterwegs zu sein. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Und wo melde ich mich jetzt, wenn ich mitarbeiten möchte? Wo kriege ich die ersten Informationen?
Also unsere Homepage ist da auf jeden Fall irgendwie ein guter Tipp. Wir haben auch einen schönen Instagram-Account, wo wir das erklären. Aber es geht natürlich auch immer telefonisch unter 0228 18 46 42 04. Und ja, und wie gesagt, wenn wir nicht Corona haben, haben wir jeden ersten Dienstag im Monat um 18 Uhr Infoabend bei uns in der Breitestraße 76. Das ist auf jeden Fall ein super guter Zugang, weil wir dann natürlich auch die Möglichkeit haben, direkt irgendwie so persönliche Fragen oder individuelle Fragen zu klären. Und ja, so ist der Weg.
Also ich verlinke auch alles in den Shownotes, Instagram-Kanal und Website und Telefonnummer kommt auch nochmal rein, also wenn jemand Interesse hat. So, nachdem dich deine Tochter in den Podcast gesetzt hat, wie geht's dir? Alles gesagt. Bist du glücklich?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, also im Pausengespräch irgendwie, dass mir vielleicht fällt mir alles Mögliche ein, was ich auch noch gerne hätte gesagt wollen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das grammatikalisch richtig ist. Egal. Auf jeden Fall fand ich sehr angenehm bei dir. Ich danke schön, dass du dich für dieses Thema geöffnet hast, dass du dich interessiert hast. Danke natürlich auch an meine Charlotte, die das alles initiiert hat und die auf die Idee gekommen ist. Und ich fühle mich gut und ich hoffe, dass es einfach interessant ist für die Menschen, die zuhören und ja, wir eine schöne Sendung gemacht haben.
Bestimmt, wir werden es erleben. Und dann haben wir gerade noch gesprochen, in 2,5 Jahren spätestens hören wir uns wieder in der großen, wie hat denn jetzt die neue Oberbürgermeisterin abgeschnitten, Sendung. Ja. Ich glaube, da machen wir dann, weil ja Corona vorbei ist, eine große Sendung mit allen Gästen, die noch kommen und die ein politisches Anliegen an die Stadt haben.
Ja, das fände ich auf jeden Fall auch spannend, wenn wir da auch miteinander am Ball bleiben.
Dass du das jetzt hörst, das ist übrigens pünktlich zum Ende meine Freundin, die gerade reinkommt und die Tür aufgeschlossen hat. Aber es ist ja alles gesagt. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Und wir sind 2,5 Jahren spätestens.
Ja, ich danke dir.
Das war About Bonn, euer Podcast aus der Bundesstadt. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns, sagt es weiter und besucht uns auf Instagram, Facebook oder aboutbonn.de. Dort erfahrt ihr außerdem, wie ihr das Format unterstützen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.